uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Ich darf ganz herzlich begrüßen Josef Wilfling. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie waren 22 Jahre bei der Münchner Mordkommission, davon einige Jahre als Leiter, 42 Jahre im Polizeidienst tätig. Sie gelten als einer der bekanntesten Ermittler Deutschlands und sind ganz besonders für ihr Feingefühl bei der Vernehmungskunst bekannt geworden. Wir dürfen jetzt ein Gespräch führen, aber angenommen, Sie müssten mich verhören. Wie würden Sie vorgehen?
Das kann ich jetzt ad hoc gar nicht sagen. Ich müsste sie erst ein bisschen kennenlernen und dann irgendwann irgendwie festlegen oder sehen, wer sitzt mir hier gegenüber, wie tickt er, wie ist er drauf und so weiter und so fort. Das ist immer so eine langsame Annäherung. Wir kennen ja die Leute nicht, die uns gegenüber sitzen. Das ist was ganz anderes, wie wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis jemanden gegenüber habe, den ich lange Jahre kenne. Aber wir haben ja in der Regel mit völlig fremden Menschen zu tun und orientieren uns eher so ein bisschen an der vorangegangenen Tat.
Ja, da müssten Sie mir jetzt was andichten.
Das käme jetzt darauf an, was Sie getan haben oder was Ihnen zur Last liegt.
Was wäre denn so typisch, Frau
ja,
mittleren Alters?
In meinem Metier waren es Tötungsdelikte. Und da gibt es ja eine breite Palette, ob ich jetzt einen Serientäter vor mir habe oder einen Sittlichkeitstäter oder einen Raubmörder oder eine Beziehungstat. Das ist eben himmelweiter Unterschied und die Menschen ticken auch unterschiedlich. Und deshalb muss man sich darauf natürlich einstellen.
Lässt sich das schon anhand der Geschlechter unterscheiden? Man hat ja da auch vermutlich Klischees. Frauen unterstellt man so häufig einen Giftmord. Klischee oder Wahrheit?
Das ist ein glattes Klischee. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Der einzige Unterschied besteht in der Häufigkeit. 90% aller Tötungsdelikte werden von Männern begangen und nur 10% von Frauen. Das heißt also, die Gewalt oder die Aggression ist immer noch die Domäne der Männer. Und das ist der einzige Unterschied. Aber wenn dann Frauen töten, dann macht es keinen Unterschied, was Brutalität oder Aggression betrifft oder und all diese Mordmerkmale. Da ist Männlein und Weiblein absolut gleich.
Es ist ganz spannend, was Sie in Ihrem Buch Die Geheimnisse der Vernehmungskunst beschreiben. Da geben Sie sehr vieles auch preis. Gibt es da auch Kollegen, die sagen, Mensch, Herr Wilfling, Sie verraten da unser taktisches Vorgehen?
Also die gibt es ganz bestimmt, da bin ich direkt sicher. Aber denen rate ich dann, dass sie das Buch erst mal lesen und dann entscheiden oder ihren Kommentar abgeben. Und dann werden sie nämlich sehen, dass das nicht der Fall ist. Ich verrate natürlich hier keine Geheimnisse und ich gebe ja natürlich auch nicht irgendwelchen Verbrechern irgendwelche Tipps, was man am besten tun sollte, sondern ich bediene ja die Gegenseite und das sind die Ermittler und das sind die Vernehmer. Das ist ja ein Ausbildungsbuch, das ist ja Fortbildung, Ausbildung. Damit können Täter so gut wie gar nichts anfangen.
Heute erscheint's Geheimnisse der Vernehmungskunst, das neue Buch von Josef Wilfling. Und Sie hatten als langjähriger Ermittler der Mordkommission in München ein klares Tatmotiv für dieses Buch. Welches war das?
Ich habe ja vorher schon drei Bücher geschrieben. Das waren Sachbücher, in denen also echte Kriminalfälle geschildert wurden. Und dieses letzte Büchlein ist eigentlich ein Fachbuch. Da habe ich mein ganzes Erfahrungswissen in Sachen Vernehmungen eingebracht. Ich habe ja viele Jahre lang, auch noch nach meiner Pensionierung, an der Fachhochschule das unterrichtet, Vernehmungstechnik und Taktik. Und das wollte ich einfach noch weitergeben. Und das war die Idee für dieses Buch. Und das Zweite war, dass ich schon bewusst machen wollte, dass all diese Klischees, die man mit diesem Bereich verbindet, angefangen von der Lampe, mit der man angestrahlt wird, bis hin zu den übelsten Verschwörungstheorien, die mich mein ganzes Leben, Berufsleben lang begleitet haben, etwas entgegenzusetzen und einmal aufzuzeigen, dass es so eben nicht ist.
Gibt es ein Klischee, was Sie ganz besonders nervt?
das Klischee, das mich immer am meisten genervt hat, war, die Polizei, wenn man einen Täter hatte, man hatte eine Tat, eine schlimme, man hatte einen Täter, aber bekam kein Geständnis, dann hieß es immer, die standen unter Druck der Öffentlichkeit, die haben unbedingt einen Täter gebraucht, dann haben sie sich halt irgendeinen ausgesucht, damit sie einen Erfolg verbuchen können. Und das ist tatsächlich eins der häufigsten Klischees. Wir hätten da irgendjemand unter Druck gesetzt, damit er ein Geständnis ablegt oder damit wir einen Erfolg präsentieren können. Und das hat mich schon manchmal wirklich genervt.
Aber dieses Unterdrucksetzen ist doch etwas, was vermutlich auch vorkommt.
Ja, natürlich. Ein Mensch, der einen anderen Menschen getötet hat, den muss ich nicht unter Druck setzen. Der steht schon unter Druck. Das liegt in der Natur der Sache. Das wird uns zwar immer unterstellt, natürlich wird der einen gewissen Druck ausgesetzt, sofern es gewesen ist, sofern wir einen Täter vor uns haben oder einen Tatverdächtigen. Das liegt ja in der Natur der Sache. Es lässt sich ja gar nicht vermeiden. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze? Und hartnäckiges Insistieren zum Beispiel ist ja verboten. Es gibt ja da ganz klare Regeln und rechtliche Rahmenbedingungen, an die sich ein Vernehmer halten muss. Sonst war die ganze Arbeit umsonst. Das muss man auch mal wissen.
Ja, ich denke da gerade an den Fall, der dann auch durch die Medien ging, die Ermordung des Bankierssohns Jakob von Metzler, wo ja der Ermittler dann eine Grenze überschritten hat. Haben Sie je Ihre Grenze überschritten?
Also ich persönlich nein. Ich kenne diesen Fall natürlich und das ist ein ganz außergewöhnlicher Fall, wie es ihn Gott sei Dank vielleicht alle 50 Jahre mal gibt. Den kann man jetzt wirklich nicht verallgemeinern, aber ich kann das nachempfinden, in welche Situation hier diese Ermittler geraten sind. Das ist eine Gewissensfrage gewesen. Und ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich jetzt entscheiden muss, hier das Leben eines Kindes und hier die Rechte eines Beschuldigten. Und ob ich da nicht auch zur Ultima Ratio gegriffen habe und gesagt hätte, jetzt probiere ich es noch und mach ihm Angst oder drohe ihm was an. Er ist ja nicht gefoltert worden, man hat es ihm nur angedroht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ich hätte gar nicht damit leben können, wenn da ein Kind gestorben wäre, nur weil ich jetzt hier korrekt oder mich nicht getraut hätte, diese Grenze zu überschreiten. Dass das verboten ist und dass das strafbar ist, ist ein ganz anderes Thema. Ich hätte dann gesagt, okay, ich überschreite diese Grenze, aber ich nehme dann auch die Strafe auf mich.
Ja, er wurde dann, glaube ich, zu 3.000 Euro Strafe verurteilt.
Das Gericht hat es sehr geschickt gemacht. Es ist eine Verurteilung gewesen, mit der man, glaube ich, leben kann, aus meiner Sicht. Und dem Recht ist damit Genüge getan gewesen. Aber es ist natürlich verboten und damit auch die Androhung verboten. Aber es gibt Situationen im Leben, da kann man eigentlich nur das Falsche machen.
6 Minuten hat es laut dem neuseeländischen Polizeichef gedauert, bis die erste Streife an der Al-Nur-Moschee in Christchurch eintraf. Nach 36 Minuten wurde der Attentäter überwältigt. 50 Menschen starben. Josef Hilfling, als ehemaliger Polizeikommissar, können Sie aufgrund der Zeiten Rückschlüsse auf die Polizeiarbeit ziehen? Waren die schnell, waren die langsam? Denn auch jetzt gibt es Vorwürfe, die Polizei sei zu langsam gewesen.
Das kann ich nicht, weil ich die Details nicht kenne, aber andere können das natürlich, was ich kann. Ich habe selber oft genug miterlebt, dass es halt leicht ist, die Polizei zu kritisieren. Man sucht ja immer irgendeinen Fehler und einen Schuldigen. Es kommt so gut wie nie vor, dass man gute Polizeiarbeit mal betont oder hervorhebt. Aber wenn es irgendwelche Fehler gegeben hätte oder hat, dann ist man natürlich schnell mit der Kritik bei der Hand. Das habe ich 100-mal miterlebt und das ist ganz normal. Und damit müssen wir auch leben und das ist die kritische Begleitung gehört dazu. Allerdings muss sie schon gerechtfertigt sein. Und hier so pauschal zu sagen, die Polizei sei zu spät gekommen oder es hätte zu lange gedauert, das ist aus meiner Sicht schon sehr fahrlässig, wenn man die Fakten nicht kennt.
Deswegen ist es so genau so wichtig, genau drauf zu schauen. Diesen Satz wollte ich loswerden, ja. Und die Ermittlungsarbeit kann die getöteten Menschen natürlich nicht zurückbringen, aber sie können sicherlich etwas zum Wert der Arbeit sagen, gerade auch für die Familien der getöteten Opfer. Wie wichtig ist das dafür?
Das ist das Allerwichtigste. Wir als Ermittler, wir haben ja vom Gesetzgeber den Auftrag, Straftaten aufzuklären, vertreten im Grunde genommen die Interessen der Opfer, sofern sie es überleben, und der Angehörigen. Und das Belastendste an dem Beruf ist in der Tat der Umgang mit den Angehörigen. Also mit den Menschen, die jemand verloren haben durch fremde Gewalt und die wissen wollen, was ist da geschehen. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und diesem Anspruch will man auch gerecht werden. Das ist die eigentliche Motivation für uns. Es ist nicht die Beförderung oder der Erfolg, sondern das ist man diesen Menschen schuldig. Und das motiviert auch. Anwälte dagegen vertreten die Interessen der Täter und sind vielleicht nicht so sehr an der Wahrheitsfindung interessiert, aber als Opfer oder als Angehöriger von Opfern ist man natürlich daran interessiert, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Und das ist unser Anspruch.
Aber gerade das ist natürlich auch besonders schwierig, mit den Familien, mit den Angehörigen zu sprechen. Und da muss man sich sicherlich auch innerlich wappnen. Wie haben Sie das gemacht?
Das ist eine ganz schwierige Gratwanderung, gerade wenn es um Beziehungstaten geht. Also stellen Sie sich mal vor, es ist ein Verbrechen passiert. Man weiß momentan nicht, wer der Täter war. Man weiß aber, es könnte nur eine Beziehungstat gewesen sein. Also der Täter kommt aus dem engeren Umfeld des Opfers. Da müssen Sie mit diesen Menschen kommunizieren und reden. Einerseits aber müssen Sie die auch befragen und überprüfen. Könnte ja jeder von denen der Täter sein. Andererseits aber braucht man ein wahnsinniges Einfühlungsvermögen, damit man diese Menschen nicht vorschnell und ungerechtfertigt mit einem schrecklichen Verdacht überzieht. Es ist also immer eine schwierige Gratwanderung.
Sie pressen aus Menschen ja wirklich das heraus, was die vermutlich nicht ihrer Mutter und nicht ihrer besten Freundin oder Freund anvertrauen würden. Was ist da die wichtigste Eigenschaft?
Ja, mit herauspressen habe ich ein bisschen Probleme mit dem Wort herauspressen. Ja, aber es ist schon richtig, Täter öffnen sich tatsächlich manchmal eher gegenüber einem Fremden, in dem Fall einem Vernehmer, einem Beamten, als dem eigenen Angehörigen. Weil da halt auch unter Umständen schwere Hemmungen damit verbunden sind. Aber es ist tatsächlich die große Frage, wie schafft man es, dass sich dieser Mensch einem gegenüber öffnet? Und das ist das A und O.
Josef Wilfling ermittelte viele Jahre als Leiter der Münchner Mordkommission. Es gibt da unterschiedliche Taktiken bei der Vernehmung. Eine nennt sich zum Beispiel auch die Beichtvater-Taktik. Was hat es damit auf sich?
Naja, wie das Wort schon ausdrückt, wir unterscheiden ja zwischen zwei Kategorien. Das eine ist die pure Emotion. Das sind also alles die Taten, die mit Leidenschaft zu tun haben, mit Emotion. Das ist eigentlich die größte Gruppe. Die Beziehungstaten. Die meisten Opfer sind ja Frauen. Und das höchste Konfliktpotenzial ist nun mal Ehe und Partnerschaft. Das ist die eine Kategorie. Und die andere Kategorie ist eben das eiskalte Kalkül. Der geplante Mord, das sind die zwei großen Gruppen. Und da empfiehlt sich, dass man auch unterschiedliche Taktiken anwendet. Wenn ich jemanden vor mir habe, der schon weint, weil er seine Frau umgebracht hat, dann muss ich gar nichts tun. Der wird früher oder später das Bedürfnis haben, sich zu öffnen. Da ist man als Beamter eigentlich wirklich mehr so derjenige, der halt da sitzt und bei dem er sich ausweint und bei dem er seine Last los wird. Und das ist ja auch unsere Aufgabe und das ist auch sein Recht. Jeder hat ein Recht auf Gehör. Und er will sich rechtfertigen und will das erklären. Das ist die eine Gruppe.
Ja, da braucht es dann den Bad Cop nicht. Man unterscheidet ja oft
ja,
so in
Bad und Good Cop. Ja, das sind auch so Klischees. Ja. Good Cop, Bad Cop. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das überhaupt nicht gibt, aber Vernehmungen werden ja immer von zwei Beamten in der Regel durchgeführt. Und da kann es schon sein, dass der, der vernommen wird, den einen sympathischer findet als den anderen. Es kann auch vorkommen, dass er dann sagt, ich möchte mit Ihnen alleine reden. Also aber so das Gespielte, dass jetzt einer hier den Bösen spielt und einer den, den Guten, das ist Schauspielerei und wir sind ja keine Schauspieler.
Aber wir müssen kurz zurück zur Beichtvater-Taktik. Heißt also, das wäre der verständnisvolle Weg eines Beamten?
Natürlich, dass man einfach mal zuhört und dem die Gelegenheit gibt, sich zu öffnen und ohne große Vorhalte, ohne Vorwürfe, ohne dass man das jetzt noch verstärkt, sondern einfach wirklich in die Rolle des Verständigen schlüpft und wie ein Beichtvater halt das anhört.
Sie haben sich ja diesen Ruf erworben, ganz besonders sensibel in der Vernehmungskunst zu sein. Muss ich Ihnen unterstellen, Sie sind also kein harter Hund, die ja so oft in Filmen auch dargestellt werden?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin eher ein gutgläubiger Mensch. Man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube auch eher an das Gute im Menschen als an das Böse. Gott sei Dank gibt es ja viel mehr gute Menschen als böse Menschen. Und ich glaube, dass das auch vielleicht daran liegt, dass ich immer so weniger der Verfolger war, sondern eher der Fluchthelfer. Und man darf halt das Menschliche in dem Gegenüber nicht übersehen. Das ist trotzdem ein Mensch. Und Moralapostel haben bei uns nichts verloren. Man muss auch am Kindermörder gegenüber menschlich bleiben. Und das ist das A und O.
Aber ein gewisses Verständnis für kriminelle Energien müssen Sie doch mitbringen. Ansonsten können Sie den Job nicht machen.
Nein, ein Verständnis muss ich nicht mitbringen. Also ich verstehe natürlich nicht, wenn jemand einen anderen umgebracht hat.
Das ist falsch ausgedrückt von mir, da haben Sie recht. Aber ich frage mal andersrum, wie viel Sinn für kriminelle Energie haben Sie?
Ja, es gibt Taten, die kann man nachvollziehen. Die kann man menschlich verstehen, da kann man dahinter schauen, da weiß man, was kann in dem vorgegangen sein, gerade eben, wenn es um Emotionen geht. Und dann gibt es wieder Taten, die kann man nicht verstehen, die muss man auch gar nicht verstehen, wenn es zum Beispiel um ganz brutale Verbrechen geht, an Kindern oder um reine Habgier oder um solche Dinge. Das kann ich nicht nachvollziehen, das muss ich auch nicht. Ich muss mich nicht in den reindenken können. Dazu bin ich gar nicht in der Lage. Aber alles, was mit Emotionen zu tun hat, und das kann man schon dann verstehen.
Josef Wilfling in SWRs Leute. Sie sollen mal einen schlechten Witz gemacht haben auf dem Moosacher Trachtenfest vor dem Hintergrund einiger brutaler Morde in der schwulen Szene. Wissen Sie noch, was Sie damals gesagt haben?
Das war im Fall Sedlmayr.
Das war der 14. Juli 1990.
Das liegt fast 30 Jahre zurück, aber es bleibt mir ewig im Gedächtnis, wie übrigens der gesamte Fall Sedlmayr. Und es war tatsächlich so, wir hatten damals, in der damaligen Zeit, sogenannte Homomorde. Die waren fast schon routinemäßig, jede Woche fast einen sogenannten Homomord in München und nicht nur in München. Und wir waren damals an unseren Grenzen. Man muss sich mal vorstellen, wir hatten in den Jahren 87, 88, 89, 90 jedes Jahr an die 40 Morde vollendete. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und da traf ich zufällig an einem Sonntag, das war der 15.07.1990, einen Kollegen bei einem Trachtenfest, wo ich zufälligerweise mit hingeschleppt wurde. Das ist nämlich nicht mein Ding. Aber wir haben uns dann unterhalten und dann sehen wir eine Persönlichkeit vorbeigehen, von dem man weiß, dass er homosexuell ist. Und da sagte mein Kollege, jetzt würde nur noch fehlen, dass einer wie er umgebracht wird und dann wären wir landunter.
Ah, der Legende nach wird das Zitat Ihnen zugeordnet. Aber gut, dann haben wir das
und,
auch mal aufgeklärt.
Ja, das hat der Kollege gesagt und am selben Tag abends kommt plötzlich in den Nachrichten Walter Sedlmayr tot in seiner Wohnung aufgefunden.
Wie war Walter Sedlmayr? Die Älteren werden sich erinnern, großer, berühmter deutscher Volksschauspieler, ermordet worden.
Walter Sedlmayr war in Bayern die Ikone. der war der gestandene Bayer, das gestandene Mannsbild, der Werbung für Bier gemacht hat. Und der Schock, der damals durch die Lande ging, war weniger, weil er umgebracht wurde, sondern weil er homosexuell war. Das werde ich nie vergessen, da waren die Kassetten waren voll. Die Auflagen der Zeitungen sind um 100% gestiegen. Das ging ein Aufschrei durchs Land. Das war eben damals noch eine wesentlich intolerantere Gesellschaft. Und da wurde natürlich das Innerste nach außen gekehrt. Im Endeffekt war es gar kein Homomord, kein sogenannter Homomord. Aber jeder wollte das halt glauben, dass es irgendwelche Stricher waren. Dabei war am Tatort aber ein Strichermord vorgetäuscht.
Ja, es soll, glaube ich, eine Peitsche an seinem Bett gelehnt haben. Wie wurde er denn ermordet? Was war die Todesursache?
Er wurde eigentlich hingerichtet. Es war eine sehr brutale Tötung. Er wurde gefesselt und geknebelt, aufs Bett geworfen. Dann hat man ihm mit einem Messer den Hals aufgeschnitten, mit diesem Messer 30 cm Klingenlänge in beide Nieren gestochen und dann mit einem Hammer den Schädel eingeschlagen. Also eine wirklich grausame Tötung, fast schon wie eine Hinrichtung. Und am Tatort waren eben bestimmte Utensilien hintrapiert, Peitsche, Gleitcreme, Präservative, sodass wir glauben sollten, hier hätte was Sexuelles stattgefunden, was sich aber nicht bestätigt hat.
Sie haben den brutalen Mord an Walter Sedlmayr aufgeklärt. Wie haben Sie letztendlich die Täter überführt?
Also ich alleine natürlich nicht, sondern das war eine Sonderkommission. Was aber zutreffend ist, dass es verschiedene Ermittlungsrichtungen gab, zum Beispiel der Privatsekretär oder die Richtung Strichermorde oder Antiquitäten und so. Und ich hatte den Auftrag, den Geschäftspartner zu überprüfen, diese Spur zu bearbeiten. Und die hat letztendlich dann auch zur Aufklärung geführt.
Ja, sein Ziehsohn und dessen Verwandter wurden dann als Mörder überführt.
Es hat sich dann herausgestellt, es ging wie immer ums Geld. Es ging also nicht um irgendwas Sexuelles, sondern es ging um einen heftigen Streit zwischen ihm und seinem Geschäftspartner und Ziehsohn und um das Erbe, das eigentlich schon sicher ihm zugesprochen war. Und dann kam es eben zum Zerwürfnis. Und dann gab es den Showdown am Samstag, dem 14.07. Da hat der Sedlmayr seinem Geschäftspartner angekündigt, am Montag gehe ich zum Anwalt und zeig dich an. Und enterbt wirst du auch. Und diesen Montag hat er nicht mehr erlebt.
Was war denn der entscheidende Hinweis, dass Sie gesagt haben, der muss es sein?
Das ist ein langer Prozess gewesen. Das hat über ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt ein Motiv nachweisen konnten. Das war sehr kompliziert in dem Vertragswerk dieser Gaststätte versteckt und ganz schwierig zu ermitteln, weil der sagte natürlich, durch den Tod meines Mentors bin ich jetzt auch ruiniert. Das musste man ihm erst widerlegen. Das ist auch gelungen. Und als wir dann ein Motiv hatten, kamen noch andere schwerwiegende Indizien dazu, Faserspuren, zum Beispiel das Vortatverhalten, das Telefonat und so weiter und so fort, sodass es für einen Haftbefehl gereicht hat.
Das war also wirklich ein sehr abgründiger Mord. Sie haben dann auch ein Buch geschrieben über Abgründe. Da haben Sie die 7 Todsünden als Kapitelüberschrift gewählt. War dieser Mord ein Auslöser dafür?
Nein, der wurde auch nicht beschrieben, weil der viel zu umfangreich wäre. Der Mordfall Sedlmayr in einem Buch auf ein paar Seiten zu beschreiben, wäre gar nicht möglich.
Kann man ein ganzes Buch
Also ich habe mir bei diesem ersten Buch, das ich nach meiner Pensionierung geschrieben habe, weil das ein Hobby von mir ist, das Schreiben, und habe ich mir eben überlegt, wie könnte man so ein Buch aufbauen. Und da ist mir aufgefallen, dass diese 7 Todsünden eigentlich identisch sind mit den Mordmerkmalen im Paragraph 211 oder zumindest weitgehend und dass man die dort alle wiederfindet. Und das zeigt doch, dass sich der Mensch im Grunde genommen in der Beziehung nicht geändert hat. Das ist alles gleich geblieben. Neid, Hass, der erste Mord in der Geschichte, Kain und Abel, Neid, der Hintergrund oder Eifersucht ist genauso noch wie heute. Da hat sich also nicht viel verändert. Und diese menschlichen Defizite, die sind alle gleich geblieben und die werden auch immer gleich bleiben, da bin ich überzeugt. Das hat sich dann angeboten, mal das anhand von dieser Gliederung aufzuzeigen.
Die Polizei sei auf dem rechten Auge blind. Diese Vorwürfe gibt es sehr häufig. Josef Wilfling, wann haben Sie das zuletzt gehört?
Das habe ich leider Gottes schon öfter gehört und oft gehört. Und ich muss auch sagen, das hat mich auch am allermeisten gekränkt. Es hat mich richtig gekränkt, dass wir in diesem Fall NSU-Morde in die falsche Richtung ermittelt haben. Das ist unstrittig, da gibt es nichts zu beschönigen. Man muss aber auch mal fragen, warum das so gewesen ist.
Warum war es denn so? Warum sind Ihnen rassistische Motive nicht gleich zu Anfang gekommen?
Es war einfach so, dass die Hinweise auf einen Hintergrund im organisierten Kriminalitätsmilieu vorhanden waren. Da gab es etliche Hinweise und das war einfach das Naheliegendste. Es gab aber keinen einzigen konkreten Hinweis darauf, dass es bei uns in Deutschland eine rechte Terrorzelle gibt, die durch die Lande zieht und Leute umbringt.
Hatte da nicht der Thüringer Verfassungsschutz schon relativ früh auch Hinweise darauf?
Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich möchte aber darauf hinweisen, wir haben natürlich auch daran gedacht, ob vielleicht ein fremdenfeindlicher Hintergrund vorliegen könnte. Und wie ich kann mich erinnern, wir haben sogar 93 Tötungsdelikte, die von Rechten begangen wurden, analysiert. Aber es war in keinem einzigen Fall der Modus identisch. Sowas hat es vorher noch nie gegeben. Und es hat auch niemand gewusst, weder Journalisten noch Politiker. Ich habe jedenfalls nicht erlebt, dass irgendeiner mal gesagt hätte, das war eine rechte Terrorzelle. Im Gegenteil.
Spiegel Online hat das später mal so zusammengefasst: Kompetenzgerangel, Kommunikationsfehler, Überforderung, Unprofessionalität und der Wildwuchs des Föderalismus verhinderten, dass die Ermittler die richtige Fährte fanden. Würden Sie das bestätigen?
Naja, dann muss ich dem Spiegel sagen, dass er 3 Wochen vor Aufklärung dieser Serie auch noch einen Artikel geschrieben hat und vermutet hat, da steckt die Wettmafia dahinter. Also keiner hat es geahnt, und dass es so etwas gibt in Deutschland. Und es fehlten einfach die Hinweise. Und da kann man natürlich schon sagen, warum ist vom Verfassungsschutz kein konkreter Hinweis eingegangen auf diese Gruppe? Wenn das der Fall gewesen wäre, man braucht einen konkreten Hinweis. Es nützt nichts, wenn man sagt, könnten Rechtsradikale gewesen sein, sondern einen konkreten Hinweis, dann hätte man das möglicherweise innerhalb kürzester Zeit aufgeklärt.
Hat es diesen konkreten Hinweis nicht gegeben?
Den konkreten Hinweis hat es nicht gegeben. Und daran liegt es ja, ohne Hinweise, was soll man dann machen? Und es gab aber auf der anderen Seite eine ganze Menge von Indizien, die eben auch für einen OK-Hintergrund gesprochen haben.
Also für die organisierte Kriminalität.
Es ist so, jeder Ermittler, den ich kenne, hätte diese Serie gerne aufgeklärt. Ich glaube, das muss ich nicht extra betonen. Wir alle hätten das gerne geklärt. Was ich aber wirklich verletzend finde, dass man dann unterstellt, wir seien Rassisten oder Nazis oder auf dem rechten Auge blind. Dazu muss ich sagen, ich habe schon gegen Nazis demonstriert vor 50 Jahren. Da waren diese Leute noch gar nicht geboren. Das ist verletzend und das lasse ich auch auf mir nicht sitzen.
Ja, das geht jetzt auch gar nicht persönlich um Sie. Es gibt ja auch das Beispiel der 5 Frankfurter Polizisten, die per Chat rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben sollen. Also ganz von der Hand weisen lässt sich dieser Vorwurf, die Polizei ist auf dem rechten Auge blind, also nicht.
Nein, das sind Einzelfälle. Und solche Kollegen oder Beamten, Kollegen möchte ich die gar nicht bezeichnen, gehören aus der Polizei sofort entfernt. Da gibt's überhaupt nichts zu deuteln. Wenn sich sowas bestätigt, dann haben die bei der Polizei nichts verloren. Das ist unstrittig. Aber man darf natürlich auch solche Fälle nicht verallgemeinern. Das ist einfach unfair. Die große Menge der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei uns in Deutschland machen eine gute Arbeit und einen anständigen Job. Und wenn es solche Vorkommnisse gibt, dann darf man die halt nicht auf alle abwälzen.
Josef Wilfling, bei den menschlichen Abgründen ist Ihnen sicherlich nichts fremd. Gab es dennoch mal einen Fall, wo Sie selbst vor Staunen den Mund nicht mehr zubekommen haben?
Da gab es mehrere. Also es gibt, ich habe es ja schon erwähnt, es gibt Fälle, die kann man nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Und die meisten kann man nachvollziehen. Aber es ist auch, Mord ist nicht gleich Mord und Mörder ist nicht gleich Mörder. Da gibt es natürlich große Unterschiede, obwohl Mord ist grundsätzlich verwerflich und es gibt grundsätzlich lebenslange Freiheitsstrafe und es gibt für Mord keinerlei Rechtfertigungsgründe. Für Totschlag vielleicht schon eher, aber für Mord gibt es keine Rechtfertigung. Und trotzdem gibt es da große Unterschiede. Es gibt Fälle, ich kann mich erinnern an eine junge Frau, die ihre Mutter erdrosselt hat. Hört sich schrecklich an. Wenn man aber die Hintergründe kennt, dann war das immer eine junge Frau, die ist Zeit ihres Lebens ab ihrem vierten Lebensjahr sexuell missbraucht worden vom Vater. Und zwar mit Wissen der Mutter und im Erwachsenenalter dann. Da war die schon über 30. Kommt es zu einem Streitgespräch zwischen ihr und der Mutter. Genau in der Wohnung, genau in dem Schlafzimmer, wo das immer passiert ist. Der Vater war schon gestorben. Und dann sagt diese junge Frau zu ihrer Mutter, und hier in diesem Zimmer hat der Papa mich so missbraucht und du hast es gewusst. Und dann äußert die Mutter, macht eine Äußerung und sagt, du wirst es schon gebraucht haben. Und in dem Moment setzt es bei ihr aus. Sie packt einen Bademantelgürtel, der da liegt, und erdrosselt ihre Mutter. Und diese junge Frau hat die ganze Nacht bis morgens um 3 Uhr ihr ganzes Leben und ihr Schicksal uns geschildert. Das war wirklich schwer zu ertragen. Und das Eigenartige war, die hat sich schuldig gefühlt. Als Außenstehende hätte man gesagt, ja, das kann man irgendwie nachvollziehen. Eigentlich ist ja sie das Opfer. So war das Empfinden. Sie war auch das Opfer. Aber trotzdem hat sie tiefe Reue empfunden und hat sich schuldig gefühlt. Und das war schon außergewöhnlich.
Opfer und Täter zugleich. Was gab es da für ein Strafmaß?
Gott sei Dank, das Gericht hat es schon richtig eingeordnet. Sie hat, glaube ich, 3 Jahre Gefängnis bekommen wegen Totschlags und fand dann auch, Gott sei Dank, in der Justizvollzugsanstalt, wo sie war, eine verständnisvolle Psychologin, die ihr unglaublich geholfen hat. Und die hat dann auch den Weg zurück ins Leben gefunden.
Ihnen ist es ein großes Anliegen, mit den Klischees über die Polizeiarbeit aufzuräumen. Gerade in den Filmen, in Krimis, wird das ja häufig falsch dargestellt. Haben Sie dort mal mit den Filmmachern gesprochen?
Auch ich kenne viele Schauspieler, ich kenne die Kommissare aus dem Tatort München und klar, das ergibt sich so. Und natürlich redet man darüber und ich sage immer, ich habe nichts gegen Krimis. Krimis sind Fiktion, das ist Fantasie, das ist Spannung, die man erzeugen will. Das muss gar nicht immer 1:1 so sein, wie es in der Realität ist, dann wäre es ja langweilig. Aber es sollte schon in einem gewissen Rahmen bleiben und insbesondere, was dann die Arbeit der Ermittler betrifft, das ist schon manchmal gewöhnungsbedürftig, wenn man dann die Typen sieht, die da rumlaufen als Polizisten. Der eine hat ein Alkoholproblem, der andere, fast alle sind geschieden und leben in desolaten privaten Verhältnissen. Also das ist etwas komisch und entspricht auch nicht der Realität. Die Ermittler bei uns, das sind alles brave, biedere Familienväter solche Ausfallerscheinungen wären gar nicht möglich.
Ja, inwiefern ist das vielleicht sogar wichtig, wenn Sie sagen, brave, biedere Familienväter oder Mütter zu sein? Warum ist das eine Grundvoraussetzung?
Das ist deshalb sehr wichtig, weil das ein sehr belastender Beruf ist. Und das funktioniert nur, wenn man einen entsprechenden Rückhalt hat, entweder in der Familie oder im privaten Bereich. Eine Doppelbelastung, das hält keiner aus. Man muss sich in den Beruf schon voll einbringen. Und dazu braucht man wirklich ein intaktes Leben. Das muss stimmig sein. Und wenn man private schwere Probleme hat oder gesundheitliche Probleme, und dann schafft man das gar nicht.
Sie haben ja immer noch gute Verbindungen. Wie steht es um den Nachwuchs in der Mordkommission?
Also die Mordkommission ist ja eigentlich, wenn ich das sagen darf, ohne dass ich jetzt andere Bereiche abwerten will, schon die Königsdisziplin der Polizeiarbeit. Da geht's halt mal um das schwerste Verbrechen. Wir haben ja nur ein Leben. Und mit dem Nachwuchs bei der Polizei sieht es meines Erachtens ganz gut aus. Und es sind auch sehr viele junge, sehr gut qualifizierte Leute, die sich hier bewerben. Ich war da wirklich begeistert. Ich habe schon bei den Kommissaren und so weiter gesprochen, aber schaut gut aus.
Gut, dann ist das ein gutes Schlusswort. Ich sage Dankeschön für den Besuch, Josef Wilfling. Alles Gute Ihnen.
Eins gehört.